Ich wünsche euch einen guten Morgen und grüße euch herzlich von der EFG Rothenburg, eurer Schwestergemeinde. Und wir freuen uns über euch, denn ihr wart so freundlich, uns anlässlich unseres Jubiläums euren Pastor zu senden. Wir haben zwei Jubiläen in diesem Jahr gefeiert. Es gibt unsere Gemeinde als eigenständige Gemeinde seit 75 Jahren und unsere Kirche wurde vor 40 Jahren eingeweiht. Und bei beiden Anlässen war ich nicht dabei. Aus Altersgründen beim ersten Anlass nicht. Und ich war noch Landeskirchler, als diese Kirche eingeweiht wurde. Umso dankbarer bin ich für meine Geschwister in der Gemeinde, nachdem ich dazukommen durfte. Umso dankbarer bin ich, dass sie uns diese gute Möglichkeit mit diesem Gebäude geschaffen haben. Und immer, wenn ich hier sein darf, freue ich mich an eurem Gebäude. Ich mag das sehr. Unsere Gemeinde ist in Rothenburg, aber wir verstehen uns als eine regionale Gemeinde. Ich selber komme aus Schesel. Ich habe, wie gesagt, lange Zeit in der Landeskirche bin ich Christ gewesen, bis hin zum Kirchenvorstand. Ich sage das deswegen, weil ich ein klein bisschen was auch von mir in der Predigt drin habe. Und ich bin eigentlich kein Baptist. Ich bin ein Jünger Jesu und ich freue mich, mit vielen Jüngern Jesu heute Morgen in dieser Kirche zu sein. Und dann bin ich doch wieder Baptist, weil ich eben, wie gesagt, zum Vorstand unserer Gemeinde gehöre und weil ich das gut finde, wie wir Jesus anbeten, wie wir ihm die Ehre geben, wie wir sein Wort ernst nehmen und wie wir versuchen, es in unser Leben hineinzunehmen, dass Gemeinde, Beziehung zu Jesus, keine Sonntagsgeschichte ist, sondern eine Lebensgeschichte wird. In diesem Sinne möchte ich euch von meinen Kolleginnen und Kollegen in der Gemeindeleitung grüßen, mit denen ich dieses Wochenende auf Klausur war. Ich bin deswegen nicht aus Rothenburg gekommen heute, sondern aus Cuxhaven vom Dünenhof. Und ich grüße euch herzlich von unserer Gemeinde und würde mich herzlich freuen, wenn die Verbindung, die ja in der gleichen Wurzel liegt, vielleicht auf irgendwelche Weise zunimmt. Ich komme jetzt, glaube ich, zur Predigt. Ist das okay? Ich möchte eine Predigt auf einen Text gründen aus 2. Könige 5, 1 folgende und aus Lukas 4, Vers 27. Im ersten Vers geht es so los, oder ich sage vorab noch, ich werde einige Passagen, weil ich ja ein relativ längeres Stück nutzen möchte für diese Predigt, ich werde einige Passagen sinngemäß zusammenfassen. Im ersten Vers dieses 5. Kapitels 2. Könige geht es los mit Naaman, der oberste Heerführer von Syrien, war ein ausgezeichneter Soldat und Stratege. Er genoss hohes Ansehen und der König schätzte ihn sehr. Hatte doch der Herr, Achtung, der Herr, nicht jemand, durch Naaman den Syrern zum Sieg über die Feinde verholfen. Wir wissen, dass man in Israel durchaus hochwertiges Handwerk und Kunsthandwerk betrieb und in den umliegenden Ländern auch. Ich vermute darum, dass Naaman eine kostbare Rüstung besaß. Vermutlich trug er sie auch, wenn er in Friedenszeiten in der Öffentlichkeit unterwegs war. Er hatte einen hervorragenden Ruf und war auch selbst von sich überzeugt. Ebenso sein König, denn Syrien war mächtig durch seine Kriegskunst. Doch Naaman war aussätzig. Ja Mist, da hast du alles erreicht. Ausgezeichneter Soldat, hervorragender Stratege, hohes Ansehen. Naaman war vermutlich der zweitwichtigste Mann im Staat und vermutlich ziemlich reich. Doch Naaman war aussätzig. Das erinnert mich an Putin. Alles erreicht, tolle Paläste, erster Mann im Staat, gute Anzüge. Aber was mag hinter dieser Fassade sein? Natürlich wissen wir von seinem Auftritt mit nacktem Oberkörper auf dem Pferd, dass er höchstwahrscheinlich kein Lepra hatte. Ich nehme also die Geschichte um Naaman nicht wortwörtlich, sondern als Bild. Was findet sich unter der äußeren Schale von Putin? Warum schändet der Regent des größten Landes der Erde sein Nachbarland, das Brudervolk, verursacht tausendfaches Sterben, millionenfaches Leid? Was ist seine Krankheit? Ich bilde mir nicht ein, das zu wissen. Aber ich frage mich, was sieht Gott, wenn er auf Putin schaut? Welche Krankheit findet er dann? Welche Verkrüppelung von Putins Seele? Aber noch mehr, wie leidet Gott, wenn er sein Geschöpf Putin sieht? Wie leidet Gott, wenn er sein Geschöpf Putin, wenn sein Geschöpf Putin Gottes anderen Geschöpfen tausendfaches Leid antut? Doch Naaman war aussätzig. Das erinnert mich aber nicht nur an Putin, das erinnert mich auch an mich. Was kann man über mich finden? Eigene Firma. Oh. Man sieht mich manchmal in der Zeitung. Oho. Drei wohlgeratene Kinder. Gemeindeleitungsmitglied. Doch was würdet ihr wirklich hinter der Fassade finden? Was unter meiner Rüstung aus Wohlstand, Familie, Ansehen, Ehrenämtern? Ich gebe euch nur einen kleinen Einblick. Ehe gescheitert, Kinder nicht in der Gemeinde und den Rest lassen wir heute mal. Doch Naaman war aussätzig. Wie geht es dir im Blick auf dich selbst? Wie viel Kraft kostet es dich, deine Fassade aufrechtzuerhalten? Was sieht Gott, wenn er auf dich schaut? Naaman war aussätzig. Aber die Geschichte geht weiter. In seinem, also Naamans Haus, lebte ein israelitisches Mädchen. Syrische Soldaten hatten es auf einem ihrer Raubzüge im Land Israel gefangen genommen und nach Syrien verschleppt. Sie war die Sklavin von Naamans Frau geworden. Eines Tages sagte das Mädchen zu seiner Herrin: Ach, wenn mein Herr doch einmal zu dem Propheten gehen würde, der in Samaria lebt, der könnte ihn von seiner Krankheit heilen. Wie krass! Wenn ich sie wäre, würde ich dem Naaman nicht nur hinsichtlich der Lepra helfen, sondern ihm gleich noch die Pest und alles andere an den Hals wünschen. Er hat mein Land überfallen, er hat es verwüstet. Vielleicht sind dabei die Eltern, Geschwistern oder andere Verwandte umgekommen. Aber dieses Mädchen denkt nicht an Rache, sondern an Heil. Sie kann Naaman nicht heilen, aber sie sagt weiter, wo Heil zu finden sein kann. Naaman ging daraufhin zum König und er berichtete ihm, was das Mädchen aus Israel gesagt hatte. Wir sind jetzt so gesehen im Vers 4. Naaman ist wirklich ein kluger Kopf. Es ist ja eigentlich etwas peinlich, dass man erst ein Land erobert und dann als Bittsteller für die eigene Gesundheit kommt. Wieder ins Feindesland muss. Als zweitwichtigster Mann im Staat fragt man da doch besser mal seinen Boss. Der syrische König aber bestärkt ihn, den Propheten aufzusuchen und gab ihm ein Empfehlungsschreiben an den König von Israel mit. Naaman macht sich auf den Weg. Er nahm 7 Zentner Silber, 70 Kilogramm Gold und 10 Festkleider als Geschenke mit. Ich überspringe jetzt mal Vers 4 und 7. Ab Vers 8 kommen wir wieder in unseren heutigen Hauptstrang der Geschichte. Das israelitische Mädchen hatte gesagt, fahr zum Propheten. Aber Naaman war Könige gewohnt. Also meldete er sich beim König. Nützt aber nichts. Merken wir, dass die Geschichte an diesem Punkt schon damals so ähnlich war wie dann später bei Jesus? Die nichtswürdigen Hirten verkündeten den neugeborenen Heiland als Ersten. Die superschlauen Weisen dagegen folgten über weite Entfernungen einem Stern, konnten aber kurz vorm Ziel nicht glauben, dass der Retter der Welt in einem Stall geboren wurde. Kurz vor dem eigentlichen Ziel bogen sie ab, falsch ab und landeten beim König Herodes. Leider Fehlanzeige. Wie oft bin ich schon falsch abgebogen, kurz vorm Ziel. Aber Elisa hört von dem Besuch Naamans beim König Joram von Israel. Wir gehen weiter in Vers 8. Er schickt einen Boten zum Palast und ließ Joram ausrichten: Warum bist du so aufgebracht? Also der König Joram, der war nervös geworden über diese Situation, weil das war ja der Feldherr der Besatzungsmacht und Joram konnte ihm nicht helfen. Also hatte er Angst, dass der nun ärgerlich wird. Und wenn ein Feldherr, der erst zweite Mann im Staat, ärgerlich wird, dann kann das auch mal zur Sache gehen. Warum bist du so aufgebracht? Schick diesen Mann zu mir. Er soll erkennen, dass es hier in Israel einen Propheten des wahren Gottes gibt. Kurze Zeit später fuhr Naaman mit seinem Gespann bei Elisa vor. Der Prophet schickte einen Diener vor das Haus, der dem syrischen Heerführer sagen sollte: Geh an den Jordan und tauche 7-mal im Wasser unter. Dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Das wirkt schon ein bisschen eingebildet, oder? Dieser Elisa. Das kann noch Folgen haben. Speist der olle Elisa den Naaman vor der Tür ab. Nicht mal persönlich kommt er raus, sondern er schickt eine Nachricht durch seinen Diener. Der zweite Mann des mächtigen Besatzungsstaates, erheblich mächtiger als Elisas eigener König, steht draußen vor der Tür mit Zentnern von Silbern und anderen edlen Geschenken. Und Elisa kommt nicht mal raus vor das Haus. Er kommt nicht mal raus zu Naaman und bittet ihn auch nicht herein. Und dann noch dieser affige Tipp mit dem Untertauchen im Jordan, diesem Pissbach. Ja, der Mann kam aus einem Land mit Flüssen. Da war der Jordan nix. 7-mal in diesem Bach. Keine Medizin, keine Magie, keine Beschwörung, keine Brandopfer. Naaman hatte nicht nur Lepra. Er ist auch krank an seiner Seele. Er ist grausam, eitel, arrogant und jetzt auch noch beleidigt. Von Elisa. Aber Elisa sagt eben nicht, was die Menschen hören wollen. Er redet nicht für Geld oder Ansehen. Er redet, was Gott von ihm gesagt haben will. Hören wir auf gute Freunde, die vielleicht Gottes Wort zu uns bringen, auch wenn wir uns selbst für wichtiger und klüger halten? Wer könnte dein Elisa sein? Da wurde Naaman zornig, heißt es weiter in Vers 11, kehrte wieder um und schimpfte, ich hatte erwartet, der Prophet würde zu mir herauskommen, sich vor mir hinstellen und zum Herrn, seinem Gott, beten. Ich hatte mir vorgestellt, wie er seine Hand über meine kranken Stellen hält und mich von meinem Aussatz befreit, als ob unsere Flüsse Abana und Papa, die durch Damaskus fließen, nichts wären. Dabei sind sie viel sauberer als alle Bäche Israels. Kann ich nicht auch darin baden und gesund werden? Voller Wut machte er sich auf den Heimweg. So kurz vor der Gesundung, so kurz vorm Heil, aber leider vorher nach Hause umgekehrt, leer ausgegangen. Hat die kleine Sklavin zu Hause doch wohl nur heiße Luft erzählt. 13. Vers. Doch seine Diener versuchten ihn zu beschwichtigen. Herr, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, dann hättest du es sicher auf dich genommen. Und nun hat er dir nur befohlen, dich zu baden, damit du gesund wirst. Das kannst du doch erst recht tun. Hier wird möglicherweise das erste Mal deutlich, was Naaman von Putin unterscheidet. Oder zu unterscheiden scheint. Seine Diener haben keine Angst vor ihm. Sie haben keine Angst, ihn zu kritisieren. Vorsichtig, aber durchaus kritisch wenden sie sich an ihn. Und Naaman hört seinen Dienern zu. Sieht ein, meine Mitarbeiter haben recht. Ich frage mich auch über mich selbst. Bin ich eher wie Naaman? Oder bin ich eher wie Putin? Und ich war dankbar, ein wenig von der Korrekturfähigkeit des Naamans auch bei mir zu entdecken. Aber zurück zu Naaman. Naaman ließ sich, Vers 14, also umstimmen und fuhr an den Jordan hinunter. Wie der Bote Gottes es befohlen hatte, stieg er ins Wasser und tauchte 7-mal unter. Und tatsächlich, seine Haut wurde wieder glatt und rein. Er war gesund. Und auch hier wieder der leicht erkennbare Bezug zum Neuen Testament und zu Jesus. Hier braucht es noch 7-mal Untertauchen. Untertauchen von vielen Tausenden, die zu Johannes kamen. 7, die symbolische Zahl für göttliche Vollkommenheit. 7-mal Untertauchen für vollkommene Heilung. Bei Johannes am Jordan war es so, Sünde, untertauchen, wieder sündigen, wieder hin, untertauchen. Ja, also das war eine Momentaufnahme. Immer wieder. Seit Jesus reicht es einmal für immer. Wenn du Ja zu Jesus sagst, dann lass dich einmal taufen, einmal für immer. Einmal für die Ewigkeit. Noch einmal kurz zu Naaman. Vers 15 ist das. Da kehrte er mit seinem ganzen Gefolge zum Propheten zurück und bekannte ihm, jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Welt einen wahren Gott gibt, außer in Israel. Und auch hier finden wir die Parallele zu Jesus. Es gibt nur einen Gott, einen Heiland, einen Christus. Jesus Christus. Das war die Geschichte von Naaman. Aber sie geht ja weiter im Neuen Testament. Lukas 4, Jesu predigt in Nazareth. Und er, Jesus, kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gebracht und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, Jesaja 61, 1 bis 2, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab es dem Diener und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen, und sprachen: Ist das nicht Josefs Sohn? Noch einmal, was Jesus über sich selber sagt. Vers 18, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt zu verkündigen, das Evangelium den Armen zu predigen, den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Wir haben heute vermutlich kaum noch ein Gespür dafür, was dort damals abging. Da sagt der vermeintlich uneheliche Sohn des Zimmermanns von nebenan über sich selbst, dass er, der seit hunderten Jahren vorhergesagte Messias sei. Das bedeutet Ärger. Vers 24. Er sprach aber: Wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist willkommen in seinem Vaterland. Aber wahrhaftig, ich sage euch, es waren viele Witwen in Israel zur Zeit des Elia, als der Himmel verschlossen war, 3 Jahre und 6 Monate und eine große Hungersnot herrschte im ganzen Land. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als allein nach Sarepta im Gebiet von Sidon zu einer Witwe. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa. Und keiner von ihnen wurde rein, als allein Naaman der Syrer. Und alle, die in der Synagoge waren, wurden vom Zorn erfüllt, als sie das hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Aber er ging mitten durch sie hindurch. Da ist er wieder, unser Syrer Naaman. Super krass. Jesus hat nicht viele geheilt. Man muss sogar feststellen, gemessen an der Anzahl der Kranken hat er sogar wenige geheilt. Und vor Jesu Zeiten wurden noch viel weniger Menschen durch Wunder geheilt. Und warum heilt Gott dann gerade den Mann, der zu seiner Zeit die Hauptverantwortung für Israels Niedergang und Unterdrückung trug? Denn die Heilung kam ja nicht vom Jordanwasser. Sie kam nicht vom Untertauchen. Denn sonst hätte es ja bei allen gewirkt. Die Heilung Naamans kam von Gott. Wir lernen daraus, auch wenn wir beten für uns oder andere, gesund werden durch Gebet oder Wunder ist statistisch gesehen sehr selten. Ich glaube und habe erlebt, dass es das bis heute gibt. Aber konkret ist das schon bei mir in meinem Erleben 30 Jahre her. Beten bedeutet ja nicht: Gott, ich sag dir jetzt mal, was du tun sollst, sondern beten ist anerkennen, wer wirklich der Größte ist. Beten ist an der Seele gesund werden. Und nur selten bedeutet beten, dass wir körperlich gesund werden. Nur selten werden wir durch unsere Gebete oder Fürbitte von Leid erlöst. Warum, wenn es so selten passiert, warum passiert Heilung denn überhaupt, wo doch sowieso die meisten krank bleiben und wir alle mutmaßlich irgendwann sterben, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt? Bei Wunderheilungen geht es nicht um die körperliche Unversehrtheit. Bei Wunderheilungen geht es um die Verherrlichung Gottes mit dem Nebeneffekt, dass Naaman vermutlich anders mit Israel umgegangen ist, nachdem er dort den einzigen Gott entdeckt hatte. Bei Heilung geht es darum, Glauben zu wecken. Es geht darum, Gott groß zu machen, seine Allmacht zu bezeugen. Er geht um unserer seelischen Gesundheit willen ans Kreuz und aufersteht, eine famose Heilung. Es geht um unsere Beziehung zu Gott, um ewige Gesundheit. Unser Herr Jesus Christus ist selbst den anderen Weg gegangen. Die Schmerzen, die er erlitten hat, sind nicht geheilt worden zu seinen Lebzeiten, sondern durch seine Auferstehung. Er ist den Weg von Schmerz, Zerbruch und Tod gegangen. Für unsere ewige Unversehrtheit, unser ewiges Leben, hat er sich selbst als Opfer gegeben. Darum gilt seit 2000 Jahren, oft unter Gespött unseres Umfelds, ich weiß nicht, wer von euch das schon erlebt hat, wir verkündigen den gekreuzigten Herrn. Wir verkündigen nicht den neuen gewalttätigen Zaren Russlands. Wir verkündigen den gekreuzigten Herrn. Wir verkündigen nicht die heile Fassade unseres eigenen Lebensentwurfs. Wir verkündigen den gekreuzigten Herrn. Wir verkündigen keine Wundermittel, keine Magie. Wir verkündigen keine Geisterbeschwörung, keine Brandopfer. Wir verkündigen den gekreuzigten Herrn und seine Auferstehung. Den gekreuzigten Herrn und seine Auferstehung. Denn einen großen Unterschied gab es zwischen Naaman und Jesus. Unter seiner Rüstung, unter seiner Kleidung, unter seiner Fassade war Naaman unrein und wurde durch das Tauchen, das Taufen im Jordan gesund. Jesus aber hörte bei seiner Taufe aus dem Himmel: Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und Jesus hörte sogar von seinem Richter Pilatus: Ich finde keine Schuld an ihm. Und als man seinen Mantel stahl und er nahezu nackt am Kreuz hing, erkannte der Verbrecher am Kreuz neben Jesus: Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Naaman war unrein, wurde gesund, aber er starb dann irgendwann doch. Aber Jesus, obwohl er Sohn des ewigen Vaters war und ist, Jesus, der rein war, er starb für unsere Schuld, für unsere Krankheit, für unsere Unreinheit und ist auferstanden. Darum gilt seit 2000 Jahren, wir verkündigen den gekreuzigten Herrn, der unsere Sünden auf sich nahm und seine Auferstehung. Und mit ihm werden auch wir leben. Und mit diesem Trost gehen wir durch das Ende des Kirchenjahres mit den auch zum Teil beklemmenden Feiertagen. Und wir gehen auf den Ewigkeitssonntag zu. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Euch allen einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete Woche. Wir nehmen noch einmal kurz Platz, um den Gottesdienst durch das Postludium ausklingen zu lassen. Und dann die herzliche Einladung zum Kaffeetrinken noch zusammen zu bleiben.